Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Aesculap Akademie. Dieses Mal widmen wir uns dem aktuellen und spannenden Thema: Der Faktor Mensch ist entscheidend. Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen Cockpit und OP? Wie funktioniert an beiden Orten die Zusammenarbeit in kritischen Situationen? An welchen Stellen ist Hierarchie unverzichtbar? Wo sticht die Kollaboration? Zu Gast bei Medizin aufs Ohr Elena Reuter, Lufthansa-Pilotin, und Dr. Sebastian Immach, Orthopäde und Unfallchirurg am Klinikum Köln-Neerheim. Medizin aufs Ohr, dieses Mal mit mehreren Premieren. Die eine hören Sie sofort, ein Moderator, der verschnupft ist, aber mit negativem Corona-Test heute extra angefertigt. Das zweite ist, wir haben zwei Gäste, sind vor Ort. Ladies first, Elena Reuter ist bei uns, Pilotin bei der Lufthansa, lange Zeit unterwegs auf dem Airbus 320, hat sie erzählt, auf der Kurzstrecke. Jetzt als Senior First Officer mit dem Airbus A350 auf der Langstrecke. Und sie hat auch 2 Jahre in Aachen Medizin studiert, kennt auch den OP von innen. Willkommen.
Genau, ja, vielen Dank.
Bei uns ist auch Dr. Sebastian Immach. Er kommt aus Köln zu uns, aus Köln-Meerheim genauer, ist Orthopäde und Unfallchirurg und für schwer verletzte, schwere Unfälle auch so zuständig aus dem Bergischen Land, haben Sie erzählt, ne?
Das ist richtig, ja. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank.
Willkommen zu Medizin aufs Ohr. Heute, Sie werden sich vielleicht wundern, was wollen wir eigentlich mit einer Pilotin hier bei Medizin aufs Ohr? Es gibt ein gemeinsames Seminarprogramm, Kurse der Aesculap Akademie und der Lufthansa hier in Frankfurt. Vielleicht hören Sie ab und zu mal im Hintergrund ein Flugzeug, so ganz entfernt. Wir sind am Frankfurter Flughafen im Trainingszentrum der Lufthansa. Da gab es heute einen ganztägigen Kurs. Deshalb vielen Dank für die Puste auch, die Sie mitbringen, das überhaupt noch so am Abend zu machen, diese Produktion mit uns. Seminartitel war: Der Faktor Mensch ist entscheidend. Und er ist entscheidend im Cockpit, er ist entscheidend im OP. Und da gibt es eine gar nicht so weite Verwandtschaft. Würden Sie das bejahen, Frau Reuter?
Ja, auf den ersten Blick ist das vielleicht nicht ganz ersichtlich, dass es da doch eine Verwandtschaft gibt. Wie Sie schon sagten, ich habe zuerst Medizin studiert und dann in die Fliegerei gewechselt. Und für viele kam das dann wirklich so an, dass das zwei völlig getrennte Bereiche sind. Aber wenn man da mal ein bisschen genauer hinschaut, besteht da schon auch eine Verwandtschaft in dem Sinne, was das Anforderungsprofil angeht, also was die Bereitschaft angeht, Verantwortung auch für andere zu nehmen, einen verantwortungsvollen Beruf zu haben. Das Arbeitsumfeld ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Man arbeitet eng im Team mit anderen zusammen. Man ist in einem Hochrisikogebiet unterwegs und auch jeden Tag diese neuen Herausforderungen zu haben, nicht genau zu wissen, was erwartet mich heute eigentlich, macht das Ganze sehr, sehr spannend. Und ja, deswegen haben mich beide Felder schon immer gereizt und heute bin ich sehr, sehr froh, dass ich die beiden miteinander verbinden darf.
Werden wir ein bisschen vertiefen, insbesondere deshalb, weil Sie natürlich auch bei dem Kurs Referentin waren heute. Ne? Herr Dr. Immach, würden Sie das auch so unterstreichen, diese Art Verwandtschaften? Also wie schnell muss man entscheiden, auch im OP. Ist das wirklich ähnlich wie im Flugzeug? Ich stelle mir vor, ohne irgendwelche technischen Kenntnisse zu haben, dass Sie da, naja, relativ kühl werden müssen. Und das muss man im OP vielleicht auch, ne? Emotionslos sozusagen.
Emotionslos, kalkuliert, berechnend. Aber ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Lehre, die wir analog zu den Kollegen in der Luftfahrt mitnehmen müssen, ist, dass es auch in der Medizin ganz, ganz selten um Sekunden geht. Manchmal um Minuten. Das ist richtig, aber ganz selten und Sekunden. Man muss lernen, diesen subjektiv empfundenen Entscheidungs- und Handlungsdruck ein bisschen hinten anzustellen. Und das machen die Kollegen in der Luftfahrt und Kolleginnen da uns vor, eine systematisierte Entscheidungsfindung. Das war ja vorhin die Frage, gibt es diese Parallelität? Ist das 1:1 so übertragbar? Wir diskutieren das immer sehr leidenschaftlich. Je länger ich mich mit diesem Thema beschäftige, ich darf auch in Köln Luftrettung fliegen, ist meine Schnittstelle in die Luftfahrt rein. Es ist nicht 1:1 wahrscheinlich übertragbar. Wir dürfen uns das als Vorbild nehmen. Ich glaube, unser gemeinsamer Nenner ist ein ganz hoher Anspruch an ein sicheres System, an ein fehlertolerantes System. Das sind, glaube ich, die Parallelitäten. Aber unsere Ausgangspunkte und unsere Ressourcen, die wir haben, sind andere. Und so können wir uns in der Medizin die Luftfahrt als Vorbild nehmen. Das glaube ich sicherlich. 1:1 übertragbar ist es sicherlich nicht.
Eine Verwandtschaft besteht möglicherweise auch darin, dass wir in beiden Fällen es zu tun haben mit einem Wust, mit einer Phalanx an Technisierung, Digitalisierung, Einzug, peu à peu im OP zum Beispiel von AI und ähnlichen Faktoren, zum Beispiel künstliche Intelligenz. Das Cockpit verändert sich, der OP verändert sich und jetzt machen Sie eine Fortbildung, die heißt, es zählt der Faktor Mensch. Müssen Sie erklären.
Ja, wie das zusammenpasst.
Genau.
Ja, also in der Fliegerei kann man sich der Digitalisierung und Technisierung tatsächlich nicht verwehren. Das kommt nach und nach immer mehr. Aber es sind ja immer noch Menschen, die mit dieser Technik umgehen müssen und die diese Technik bedienen müssen. Und da spielen Human Factors eine wahnsinnig große Rolle, weil man ist da auch nicht auf sich allein gestellt. Also im Cockpit ist man ja immer noch zu zweit. Man hat, wenn man Passagierflugzeuge fliegt, immer noch die Kabine hinten mit dabei. Und da sind ganz, ganz viele Persönlichkeiten auch mit an Bord, unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Und da muss man einfach drauf eingehen und auch schauen, dass man effizient möglichst als Team zusammenarbeitet, effizient Entscheidungen trifft, da wo es erforderlich ist und effizient ans Ziel kommt gemeinsam und eine sichere Flugdurchführung gewährleistet.
Wo es Seminare, Fortbildungen gibt, da gibt es einen Bedarf oder zumindest mal die Optionen und die Aussicht, es noch besser zu machen als den Status quo. Bedeutet im Umkehrschluss, muss ja irgendwo kleine Defizite geben im Status quo, wie es läuft. Oder geht es da mehr darum, wirklich Training on the Job zu machen quasi oder off the job erst recht, dass man diese, naja, jahrzehntelang belächelten, soften Faktoren mal in den Vordergrund spielt und wirklich mal darlegt, warum dieser Faktor Mensch so wichtig ist?
Also der Hintergrund ist ja eigentlich, dass eine Studie in den 70er Jahren durchgeführt wurde, wo die NASA festgestellt hat, dass 70% der Flugunfälle auf menschliches Versagen zurückzuführen sind. Und damals hat man dann die Notwendigkeit erkannt, dass diese Human Factors definitiv trainiert werden müssen. Crew Resource Management, wie gehe ich mit Fehler um, auch was macht eine steile Hierarchie im Vergleich zu einer flachen Hierarchie. Und da hat man halt überlegt, wie kann ich das verbessern, wie kann ich die Crews besser trainieren. Und das wurde bereits so in den 80er Jahren eingeführt. Seitdem arbeiten wir in der Fliegerei an unseren interpersonellen Fähigkeiten, interpersonal Kompetenzen. Und ich denke, dass die Medizin da tatsächlich noch einiges auch von der Fliegerei lernen kann, eben weil diese Verwandtschaft da ist.
Und Sie sagen, Sie machen das tatsächlich seit 40 Jahren schon so, Pi mal Daumen, 40, 45 Jahre, ja?
Ja, da haben wir tatsächlich auch vorhin im Seminar drüber gesprochen. Okay. Also das wurde nicht von heute auf morgen alles so eingeführt, wie wir es heute vorfinden, sondern das ging wirklich Schritt für Schritt. Und auch die Kollegen, die damals im Cockpit saßen, die haben natürlich nicht alle Juhu geschrien und haben nicht alle darauf gewartet, dass sie jetzt da diese Soft Skills anwenden sollen, sondern das hat auch extrem viel Überzeugungsarbeit gekostet, aber es hat sich gelohnt und die Luftfahrt ist deutlich sicherer geworden. Wir haben inzwischen deutlich flachere Hierarchien und das trägt maßgeblich zur Sicherheit bei uns an Bord bei.
Dr. Emmer, wie schätzen Sie das ein? Wir haben die Halbgötter in Weiß im OP, sehr autoritär, sehr steile Hierarchien, traditionell, tradiert auch. Wir haben mehrere Folgen dieser Podcast-Reihe schon immer mal wieder problematisiert. Braucht man sehr steile Hierarchien eigentlich im OP, wo eben eine Person letztendlich die Entscheidung treffen muss, ähnlich wie im Cockpit auch? Oder ist da ein Teambuilding noch nicht da, wo es sein sollte, um mal das pauschal zu adressieren?
Ich glaube, dass es in der Medizin vor allen Dingen noch nicht systematisiert da ist, wie es sein sollte. Das ist ja das, was die Luftfahrt uns vorliebt, dass es einfach selbstverständlich da geworden ist. Götter in Weiß, Halbgötter in Weiß, steile Hierarchien. Schlussendlich muss man sagen, das haben die verschiedensten klinischen Lehrer mir beigebracht, Verantwortung ist am Ende nicht teilbar. Das heißt, es wird im OP ähnlich auch wie in der Luftfahrt denjenigen geben, der die Verantwortung für den Prozess, für den Flug, für die OP trägt und das letzte entscheiden muss. Aber, und darum geht es in der Medizin, das System performanter zu machen. Und da darf ein Team ruhig heutzutage ganz aktiv beitragen, das sicherer zu machen, effektiver zu machen. Und da müssen wir uns auch hinentwickeln. Diese Entwicklung gibt es. Das ist bei uns nur noch nicht systematisiert.
Wir haben hier und da gehört, wir haben eine Blackbox im Flugzeug. Wenn irgendwas passiert, dass man rekonstruieren kann, dass man Fehler bearbeiten kann, es besser machen kann. Wir wissen beispielsweise, im Krankenhaus ist eine sehr bedeutende Todesursache Sepsis. Die Transparenz, die gegenüber dem Thema herrscht, das Aufarbeiten wollen, das Dokumentieren wollen, ist auch noch nicht so ausgeprägt, wie es sein sollte, glaube ich, oder?
Ich glaube, wir haben da ein Verständnis für. Wir haben mittlerweile Critical Incident Reporting Systeme. Also wir haben auch in der Medizin die Chance, systemrelevante oder Incidents, die potenziell zu einem fatalen Zwischenfall führen können, auch zu rapportieren und auch in einer Situation, wo das ohne personelle Konsequenzen erfolgen kann. Das ist, soweit sind wir. Selbst ist es ja jetzt rein medizinisch ein spannendes Thema, weil man sagen muss, das ist ja auch nicht so uniform in seiner Präsentation.
Natürlich. Hm.
So, aber ich glaube in der Tat eine, und da ist die Luftfahrt ja eigentlich sogar noch einen Schritt weiter. Ich würde jetzt den Begriff Fehlerkultur benennen. Die Luftfahrt spricht ja schon gar nicht mehr von Fehlerkultur. Die spricht ja in einer zweiten Generation schon eigentlich von einer Sicherheitskultur.
Genau.
Ja.
Müssen wir gleich drüber reden.
Ja.
Spannend, ja.
So, da müssen wir hinkommen. Und da können wir uns ganz viele Skills einfach angucken. Wie tritt die Einzelperson auf? Wie tritt sie für ihre Meinung ein? Wie wird sie gehört? Und das ist es, wir in der Medizin müssen das vor allen Dingen machen, um auch Fragen der Personalentwicklung beantworten zu können und als ein attraktiver Arbeitgeber, glaube ich, zu bleiben, wenn wir so Generation Y, Generation Z Fragen diskutieren.
Die sich Arbeitgeber aussuchen können, ne? Anders als die Babyboomer, die eben sehr breit waren mit einem riesigen N und die Häuser konnten sich dann aussuchen, wen sie anstellen.
Absolut, ein Kollege hat das heute zu Recht gesagt in der Medizin, der kann kündigen sein Haus und findet morgen eine gleich bezahlte Stelle und das, was er ändert, sind seine Arbeitsbedingungen. Wahrscheinlich hoffentlich zu seinen Gunsten und das muss einem auch bewusst sein. Und insofern brauchen wir das auch, um als Industrie für Arbeitskräfte interessant zu sein. Und für High Potentials, wir konkurrieren ja
natürlich, wirklich
um den Top-Spot sozusagen, um die Top-Leute.
Im Übrigen auch mit Angeboten, die zumindest mal mit der monetären Repräsentation so aussehen, dass sie nicht erfordern, dass man regelmäßig paar 30, paar 40 Stunden am Stück arbeitet, dass man regelmäßig dreimal die Woche in unterschiedlichen Zeitzonen aufwacht oder zu Bett geht. Also das muss man sich ja auch schon antun wollen. Das möchte ich auch später gerne nochmal adressieren ein bisschen. Aber Fehlerkultur 2.0, das kommt ja so ein bisschen aus der Geschäftswelt, ne? Dieses Failing Fast, Failing Forward aus der amerikanischen Geschäftswelt, dass man sagt, okay, ich mache ein Unternehmen und wenn es kaputt geht, soll es bitte schön in 3-4 Wochen kaputt gehen und dann stehe ich wieder auf und mache wieder was Neues. Und das hat sich natürlich in administrative Bereiche, aber eben auch in große Corporates übertragen und offensichtlich auch in die Luftfahrt. Was ist denn dieses, der Nachfolger der Fehlerkultur? Was versteckt sich dahinter?
Ja, das ist, wie der Sebastian gerade eben schon gesagt hat, das ist die sogenannte Sicherheitskultur. Also Fehlerkultur basiert darauf, dass ich mir Fehler anschaue, was ist passiert, daraus lerne für die Zukunft. Und die Sicherheitskultur versucht proaktiv Maßnahmen einzuführen, Maßnahmen zu ergreifen, bevor überhaupt es zu diesem Fehler kommt. Und das geht natürlich dann nochmal einen Schritt weiter und da wollen wir hin. Das Problem bei der Sicherheitskultur ist, dass es vom Unternehmen, von der Organisation tatsächlich erlaubt sein muss. Es muss gewollt sein, es muss gewünscht sein. Das muss dann so auch an die Mitarbeiter weitergegeben werden. Das geht dann über die Führungskräfte, die dies dann auch im besten Fall natürlich vorleben, bis hin zum Team und bis hin zum eigenen Individuum, das halt diese Kultur mit aufnimmt, diese Kultur dann auch mit Leben füllt.
Die Lufthansa ist nicht eine ganz kleine Company. Wie geht das strukturell bei Ihnen im Haus? Ist das so ein Trickle-Down? Ist das von oben nach unten? Machen da alle mit, schon in der Findungs- und Wertungsphase? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir als Piloten wachsen zum einen mit diesem Thema auf. Wie gehen wir mit Fehlern um? Dürfen Fehler passieren? Dürfen wir Fehler machen? Dürfen wir Fehler ansprechen? Insbesondere auch, wie spreche ich Fehler bei Hierarchiehöheren an? Das saugen wir quasi mit der Muttermilch auf, nehmen es dann mit in unseren Berufsalltag von der Flugschule her kommend. Und erleben das da auch einfach, dass es akzeptiert wird. Auf der anderen Seite haben wir eine Sicherheitsabteilung, die bei uns sogenannte CF-Abteilung, die uns vor all den, wie soll ich sagen, widrigen Umständen, die manchmal von der Geschäftsführung einfach auf uns einprasseln, wie Effektivität, Finanzen, Geld, Wirtschaftlichkeit etc., die uns da den Rücken frei hält und wirklich sagt, es geht hier um die Sicherheit, es geht hier um die sichere Durchführung des Fluges und alles, was dafür gemacht wird und alles, was ihr dafür tun wollt und tun müsst, da habt ihr natürlich dann auch das Recht, das zu tun.
Hochsystematisiert, ein solcher Vorgang ist vermutlich, egal wie groß die Company ist, bei einer Company einfacher, als wenn ich eine Krankenhauslandschaft habe, die ja doch einige Player hat. Das ist die öffentliche Hand, das sind private Unternehmen, sehr unterschiedliche Couleurs, das dann durchzuführen. Wären Sie da prinzipiell optimistisch oder pessimistisch, dass so etwas gelingen kann?
Im Großen und Ganzen ist das sicherlich eine Herkulesaufgabe. Im Kleinen bin ich da sehr optimistisch, weil ich glaube, dass jeder vor seiner eigenen Haustür anfangen muss zu kehren. Und man kann in seinem eigenen Haus, sei es ein 300-Betten-Krankenhaus oder ein 1200-Betten-Krankenhaus, sicherlich anfangen, eine solche Sicherheitskultur zu implementieren. Und das, was man ja immer wieder raushört, das, was ja die Luftfahrt, die Lufthansa auszeichnet, ist ein ganz hohes Systemverständnis. Also das, was eigentlich die ihre Prozesse definiert. Und das ist der Versuch, das ständig allen Beteiligten immer wieder präsent zu machen. Ich glaube, das ist, wenn man das mal verstanden hat, dass unsere Aufgabe eigentlich ist, Dinge jungen Kollegen präsent zu machen, während wir bei uns ja phasenweise so ein bisschen monopolistisch, wir haben es auch wieder im Seminar diskutiert, dass es in Medizin auch manchmal darum geht, sich den intellektuellen Vorteil zu behalten, um out zu performen. Dass es gar nicht darum geht, Leute zu empowern, das Team in der Breite stark zu machen, sondern weil man sich den Monopolvorteil erhalten möchte. Und das ist eine Kulturfrage. Und ich glaube, das ist etwas, was man im Kleinen schon ändern kann.
Und das ist zum Beispiel auch etwas, was es bei uns überhaupt gar nicht gibt, dieser Wettbewerbsvorteil, den können wir uns gar nicht verschaffen, weil bei uns beruht alles auf der Firmenzugehörigkeit. Das heißt, Beförderungen stehen an nach einer gewissen Firmenzugehörigkeit, einer gewissen Anzahl von Jahren, die wir in der Firma dabei sind. Insofern möchte man wirklich diesen Wettbewerb, den es offensichtlich ja in Kliniken, in Krankenhäusern gibt, möchte man aus dem Cockpit raushalten und hat da dieses andere System eingeführt.
Die Demografie schlägt durch, peu à peu, auf dem Arbeitsmarkt. Und ich hatte vorhin schon mal angesprochen, und das würde ich gerne von Ihnen beiden mal als sozusagen Personal Commitment auch hören. Warum in Gottes Namen geben Sie sich das, einen solchen Beruf, der so anstrengend ist, der so viel Verantwortung mit sich bringt, der so, und zwar in beiden Fällen, verhältnismäßig wenig Freizeit, verhältnismäßig wenig Familienzeit zulässt und so ein Vollcommitment fordert? Gibt auch Alternativen.
Ja.
Irgendwas mit Aktien.
Ja, also damit wäre ich definitiv nicht glücklich geworden. Also bei mir ist es tatsächlich ein Kindheitstraum. Mich haben schon immer Flugzeuge fasziniert, mich hat der Weltraum fasziniert. Und den Umweg, den ich damals nach dem Abitur gemacht habe, das war aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe dann, wie gesagt, erstmal mein Physikum gemacht, habe mich danach beworben, hätte niemals gedacht, dass die Lufthansa mich haben möchte. Habe dann Glück gehabt. Meine Eltern haben dann beide Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt auf die Bremer Flugschule, nachdem ich dann mein Physikum mühsam erarbeitet habe. Aber es war einfach diese Erfüllung des Kindheitstraums und dafür, dass da gehört einfach eine gewisse Leidenschaft auch dazu. Und da ist man natürlich dann auch bereit, vielleicht die ein oder andere Widrigkeit in Kauf zu nehmen. Nichtsdestotrotz ist es für mich immer noch ein sehr, sehr schöner, extrem schöner Beruf, immer noch ein Traum. Und ja, der Beruf birgt so viele auch positive Seiten in sich, dass ich das nicht bereut habe, das Medizinstudium tatsächlich geschmissen zu haben.
Sie sprechen im Seminar ja auch über Motivation und Inspiration, ne?
Genau.
Und das sind ja genau solche persönlichen Dinge, die dann zum Teil, glaube ich, im Stammhirn spielen, im Instinkt spielen sozusagen, ne? Was man auch schlecht übertragen kann. Aber das ist ja genau das, was man will.
Ja, genau. Also wenn Sie mich jetzt nach meiner Motivation fragen, dann ist es wirklich dieses Gefühl des Fliegens. Und auch wenn man mal müde ist oder wenn man vielleicht auch mal mit einem nicht ganz so guten Gefühl von zu Hause wegfährt, weil man jetzt irgendein wichtiges Event von Kindern, Familie etc. verpasst, so wird man auf alle Fälle entschädigt, spätestens dann, wenn man mit dem Flugzeug über die Wolken fliegt, einen wunderschönen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang sieht, wenn nach dem Flug dann ein kleines Kind ins Cockpit kommt und mit strahlenden Augen diese Lichter anschaut, und spätestens dann weiß ich wieder, warum ich diesen Beruf gewählt habe und warum mir Fliegen immer noch so viel Spaß macht.
Hey Mark, wie war es bei Ihnen?
Da spielt jetzt wahrscheinlich ein bisschen die klischeebehaftete Persönlichkeitsstruktur eines Chirurgen durch bei mir. Also zum einen komme ich aus einer Medizinerfamilie, schon über mehrere Generationen. Ich musste Gott sei Dank keine Medizin studieren, ich durfte. Ich glaube, Medizin ist insofern, es ist das spannendste Studium, was ich mir vorstellen kann, weil es eine Mischung zwischen Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften ist. Damit ist es für mich ein echtes Studium Generale, und die Chirurgie, die Herausforderung ist ja die intellektuelle Joggingübung einer guten Diagnosestellung und dann die Facette der Chirurgie, das dann auch noch selber handwerklich mit dem hohen persönlichen Anspruch umzusetzen. Und natürlich auch, und das ist jetzt diese Persönlichkeitsstörung des Chirurgen, den Unterschied gemacht zu haben. Das spielt da sicherlich auch eine Rolle, und ich bin ein bisschen neidisch auf eure Sonnenaufgänge in unseren Nicht-Tageslicht-OPs, aber bei uns ist es natürlich auch unterm Strich Dankbarkeit. Zu wissen, wenn ich mit meiner Hubschrauber-Crew irgendwie wo gewesen bin und ich weiß, wir haben jetzt hier den Unterschied gemacht oder konnten etwas beitragen, dass das für diese Patientin gut ausgegangen ist, dann ist das ein erfüllendes Arbeitsleben abseits von jedem pekuniären Gewinn. Das ist ein sekundärer Gewinn, wo ich, glaube ich, ganz dankbar bin, dass ich einen solchen Job habe. Und der Gangwechsel bei uns, das ist das, was den Charme ausmacht. Mit dem Hubschrauber an dem einen Tag, am anderen Tag einen schwerverletzten Patienten im Schockraum zu retten, im Team, als wirklichen Teamsport. Vielleicht sollen wir Sport streichen, aber und dann als in meinem Elektivfach ist Schulter- und Ellenbogenchirurgie mit ganz hohem Präzisionsanspruch immer wieder reproduzierbar denselben Prozess, das mit maximaler Präzision, diese Gangwechsel, das ist Medizin at its best. Die Umgebungsbedingungen sind ungünstig, aber die Sache verliert nicht an Faszination.
Ich möchte langsam zum Schluss kommen, aber nochmal einen Aspekt mit vielleicht einem Kurzfazit belegen. Wir haben eingangs referiert darüber, wie sich Arbeitswelten verändern durch Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz, durch diese neuen hereinkommenden Generationen mit ihren neuen Bedürfnissen. Die Ebenen der Komplexität werden eher mehr als weniger im Job. Ich denke, das ist in Ihrer Fortbildung natürlich auch Thema, so etwas wie Resilienz jenseits des Modewortes dann tatsächlich einzuführen und einzuüben. Was wäre so ein Ad-hoc-Tipp für die Betroffenen aus dem medizinischen Bereich, die uns jetzt zuhören?
Ja, es gibt natürlich verschiedene Arten der Resilienz und verschiedene Bereiche. Handelt es sich um immer wieder neue Prozesse, die eingeführt werden, mit denen ich umgehen muss? Oder ist es generell eine dauerhaft hohe Workload? Also wenn es sich jetzt um neue Prozesse handelt, die eingeführt werden, da kann ich nur sagen, da muss ich dann meine innere Haltung anpassen, weil ich werde diese Prozesse vermutlich nicht verhindern können, sondern ich muss einfach nur damit lernen, damit umzugehen. Und was diese hohe Workload auf Dauer angeht, ja, so ist es natürlich an mir selbst, und das versuchen wir auch den Teilnehmern in unseren Seminaren beizubringen, mir halt da Freiräume zu schaffen, ja, auf mich selber zu achten, Achtsamkeitsübungen zu machen. Das muss gar nicht immer der ganz große Wurf sein, die ganz große Nummer sein, sondern das kann auch einfach nur mal eine Minute bewusstes Atmen sein. Das kann diese kurze Auszeit sein. Ich nehme mir manchmal eine Tasse Kaffee irgendwo mit und setze mich auf die Flugzeugtreppe irgendwo in die Sonne, atme noch mal einmal tief durch, bevor es dann losgeht und die Passagiere einsteigen. Das sind so ganz kleine Momente, wo ich an mich selber denke, um mich einmal noch mal kurz runterzufahren. Und wir haben da in der Fliegerei diesen Satz, Haste makes waste. Der bedeutet, dass wenn ich wirklich extrem gestresst bin und gestresst in eine Situation reingehe, da kann eigentlich nichts Gutes bei rauskommen am Ende.
Wir enden Medizin aufs Ohr immer mit einer Anekdote, mit einem Witz von unseren Gästen. Möchten wir heute auch gerne machen. Frau Reuter, irgendwas Dolles haben Sie doch bestimmt in der Karriere auch erlebt, ne?
Eine schöne Geschichte, die ich habe, ist da, wo auch interpersonelle Kompetenzen tatsächlich extrem gut funktioniert haben, ist, dass ich mit einem und demselben Kapitän, den ich gerade zufällig letztens auch wieder getroffen habe, auf der Basis bei uns in München, tatsächlich schon dreimal diverted bin. Diverted heißt, ich lande nicht an dem Zielflughafen, wo ich eigentlich hin möchte. Und das passiert nicht so oft. Also es gibt bei uns Kollegen, denen ist das bisher noch nicht einmal passiert. Und mit diesem Kollegen, den ich da gerade letztens getroffen habe, hatten wir das tatsächlich schon dreimal aus den verschiedensten Gründen. Und insofern sagen wir jetzt immer, ja, die Firma plant uns Gott sei Dank nicht mehr zusammen ein. Und das ist auch besser so. Aber ich muss sagen, ich freue mich immer wieder, diesen Kollegen zu sehen und zu treffen, weil er hat das damals so gut alles gehandelt und das dreimal hintereinander in wirklich kurzer Zeit. Und beim dritten Mal haben wir schon gedacht, so hey, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Wie hoch ist diese Wahrscheinlichkeit? Und er hat das so gut gehandelt, so gut gemacht und wir wussten dann schon beim dritten Mal auch, hey, wir können uns gegenseitig auf den anderen verlassen und am Ende ist dann auch alles sicher und gut abgelaufen. Wir standen dann zwar nachts um drei ohne Hotelzimmer bei der Berliner Fashion Week bei uns im Co-Hotel und waren kurz davor, tatsächlich in einem Zimmer, in einem Bett miteinander übernachten zu müssen, bis der Portier uns dann doch noch ein anderes Hotelzimmer organisiert hat und wir dem entgehen konnten. Aber da haben interpersonelle Kompetenzen super gut funktioniert und ich freue mich immer wieder, den Kollegen zumindest mal zum Kaffee trinken auf der Basis bei uns zu treffen, zusammen fliegen. Weiß ich nicht, ob es mal passieren wird. Aber
vielleicht nicht mehr, genau.
Schauen wir mal. Genau.
Ja. Immer. Erzählen Sie uns noch eine Story, eine Anekdote, einen Witz.
Ich möchte etwas erzählen, was Thema Resilienz geht und auch für junge Kollegen nochmal. Die Interaktion mit Patienten ist ja das, was einem so Ressourcen wieder spendet. Und ich erinnere mich ganz lebhaft an meine erste Privatvisite, die ich am Samstag alleine machen musste. Und Sie müssen sich das so vorstellen. Mein damaliger Chef hatte mich eingeladen, aus München nach Köln zu kommen. Das heißt, ich war in München groß geworden, eher gesetztes Oberbayern und war jetzt im kölschen Trubel, im kölschen Leben angekommen. Und bei uns ist das so, dass man das erste halbe Jahr unter der Aufsicht unseres Chefs verbringt, der einem erzählt, wie rum sich die Welt dreht. Solange hat man Welpenschutz. Und ich mache diese erste Visite an einem Samstag und das Konzept ist, ich visitiere alle Patienten und die akuten, die Neuaufnahmen kriegt der Chef dann vorgestellt. Und man muss sich so vorstellen, diese Visite ging los. Ich, die formalen Chefvisiten in München gewohnt, mache die erste Tür auf. Es liegt eine Patientin da, die so, wir nennen das Brillenhämatom hatten. Sie müssen sich vorstellen, die sah aus wie ein Panda-Bär. Ja? So, und ich komme da rein, frage diese Patientin, wie geht es Ihnen? Die Patientin, ja, muss. Vielen Dank für das Gespräch, Tür zu. Habe ich gesagt, okay, hier in Köln ist irgendwas anders. Nächstes Zimmer, ich mache die Tür auf. Dann liegt da eine ältere, kachektische, Mitte 85-jährige Patientin ohne Zähne mit, und die haben immer die Decke bis unters Kinn gezogen. Und der Eindruck, der sich mir aufdrängte, dass diese Patientin leider verstorben wäre. So, was war man so ab prima vista, habe ich gesagt, die ist doch jetzt nicht tot. Oh mein Gott. Auf dem Weg von der Tür bis zum Patientenbett, den ich dann ein bisschen schneller hinter mich gebracht hatte, habe ich schon gedacht, wie erkläre ich das denn dem Chef hier gleich, die erste Visite und gleich, das ist wirklich gar nicht gut. Und dann habe ich ihr eher hektisch die Decke weggeschlagen. Dann machte diese Patientin Gott sei Dank die Augen auf und meinte zu mir, Doktor, haben Sie sich Sorgen um mich gemacht? Da habe ich gesagt, ja schon. Dann meinte die Patientin, das werde ich nie vergessen, brauchen Sie nicht, wir kleben am Leben hier in Köln.
Wir kleben am Leben.
Und das ist meine Sozialisierung in Köln und seitdem bin ich sehr, sehr dankbar, im Rheinland zu sein, wo Menschen über sich selber lachen können.
Medizin aufs Ohr mit Dr. Sebastian Immach vom Krankenhaus Köln-Merheim. Er ist dort Orthopäde und Unfallchirurg, sowie mit Elena Reuter, Pilotin bei der Lufthansa und natürlich Referentin hier gemeinsam bei den Kursen der Lufthansa zusammen mit der Esculap-Akademie. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das hat eine Menge Spaß gemacht.
Ja, auch vielen Dank. Ja.
Kann ich nur wiedergeben.
War uns eine Ehre, hier zu sein.
Das war Medizin aufs Ohr mit Elena Reuter, Lufthansa-Pilotin und Dr. Sebastian Immach. Mit dem Thema, der Faktor Mensch ist entscheidend. Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen Cockpit und OP? Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur lauschen, sondern auch von ihnen lernen wollen, laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter www.esculap-akademie.de einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Gefällt Ihnen der Podcast der Esculap Akademie? Haben Sie Anregungen? Wen sollten wir unbedingt einmal zum Gespräch einladen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie an podcast@esculap-akademie.de. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr. Bis dahin, Ihre Esculap Akademie.